Wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, dass ich manchmal auch die Gelegenheit nutze, Sprichwörter oder Volksweisheiten in meine Predigt einzubauen. Und so ist auch heute meine Abfrage an euch. Was sagt man denn über den Mai? Er ist ja nicht nur der Wonnemonat, sondern alles. Alles neu macht der Mai, genau so ist es. Und diese Volksweisheit oder dieses Sprichwort, das hat sich zu meinem Erstaunen bei mir privat wirklich wahrheitsgetreu wiedergespiegelt. Denn vor einiger Zeit haben meine Frau und ich entschieden, nach 33 Jahren unser Bett zu erneuern. Und wir kauften kurz entschlossen ein neues Bett mit einer Lieferzeit von etwa 9 Wochen. Und wir freuten uns drauf und mit dem Kauf des Bettes kamen dann gewisse Fragen auf. Passt unser Schlafzimmer noch? Oder können wir vielleicht umziehen oder tauschen wir Zimmer? Schlussendlich war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir ziehen um, wir wechseln, tauschen Schlafzimmer, Wohnzimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Und dazu kam auch noch, dass wir, was machen wir mit dem alten Bett? Das sollte ein Gästezimmer, ins Gästezimmer kommen, da ummodeln, was ich nicht geglaubt habe. Dass die Anschaffung eines Bettes so viel Entscheidungen und auch finanzielle Spätfolgen und Arbeitsaufwand mit sich bringt. Schlussendlich, dieser Mai hat es doch geschafft, dass 3 Zimmer renoviert wurden, neu gestrichen, ein Boden total ausgewechselt wurde, von Grund auf mit neuem Parkett. Das aufgrund eines Bettes. Alles neu macht der Mai. Die Bibel sagt uns aber was anderes, denn die Bibel sagt, alles neu macht der Herr. Und damit wurde ich auf ein Bibelvers, oder stieß ich diese Woche eben auf einen Bibelvers, der in Jesaja 61 steht, Kapitel 10. Da heißt es, ich freue mich im Herrn. Und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihre Geschmeide prangt. Das sind neue Kleider. Brautkleider sind meistens nur einmal getragen oder einmalig getragen. Es handelt sich hier nicht um ein Bett, sondern der Schwerpunkt ist eher dieses Kleid des Heils, dieses neue Kleid des Heils und dieser Mantel der Gerechtigkeit, den wir neu von unserem Herrn geschenkt kriegen. Und wie bei meinem Bett ist auch bei Gott nicht allein mit einem neuen Kleid getan, sondern es bezieht einige persönliche Umstrukturierungsmaßnahmen, nennen wir es mal so, oder Renovierungsarbeiten mit ein. Ich komme später drauf. Gott schenkt uns ein neues Kleid, ein Kleid des Heils. Was nun? Ein Beispiel, das andeutet oder sich anlehnt an dem, was wir gehört haben, ist ja durchaus, dass man davon ausgeht, dass vermutlich das schönste oder das teuerste Kleid, das sich eine Frau anschafft, das Brautkleid ist. Nicht überall so, aber sehr häufig. Oder man gibt ungewohnt viel Geld aus in einem Verhältnis zu einem sonstigen Anziehsachen. Brautkleider sind etwas Besonderes. Sie bereiten einem den schönsten Tag vor. Und in der Regel werden für Hochzeitskleidung, egal ob für Anzüge oder Kleider, ungewohnt viel Geld ausgegeben. Besonderes Kleid für einen besonderen Anlass. Dabei ist nicht nur der Geldwert, der diese Hochzeitskleider besonders macht, sondern es liegt auch die Besonderheit darin, dass diese Kleider einem anderen Menschen machen. Aus Singles werden auf einmal Eheleute. Sie sind Teil einer Anbindung, die aus Einzelpersonen eine Gemeinschaft bilden. Genauso verhält es sich mit dem Kleid, das Gott uns schenken will. Und einige von uns haben es auch schon, dieses Geschenk angenommen. Das Kleid des Heils schafft in uns einen neuen Familienstand. Es macht dich zu einem gerechten Menschen vor Gott und somit zu seinem Kind. Das Kleid des Heils, der Mantel der Gerechtigkeit, er erhebt dich in den göttlichen Familienstand. Wenn du das Kleid Gottes der Errettung und der Versöhnung bereits angezogen hast, schauen wir uns doch mal um, wie wir damit umgehen. Passt dieses Kleid wirklich zu unserem Lebensstil? Oder ist es uns vielleicht auch zu kostbar, um es in dem Alltag zu tragen und hängen es nach dem Gottesdienst wieder in den Schrank? Gottes Kleid des Heils ist kein Sonntagsgewand, das wir ausschließlich an diesem Tag tragen. Es gibt Menschen, die hängen ihr Glaubenskleid mit Beginn der Arbeitswoche und des Alltags wieder in den Schrank hinein und verstauen es dort, weil sie meinen, zu auffällig zu sein, wenn sie mit ihren Freunden oder Kolleginnen zusammen sind und meinen, bei solchen Treffen mit Gottes Kleidung falsch gekleidet zu sein. Es ist so. Das Kleid, das wir von Gott bekommen, ist auffällig. Und es soll auch auffällig und andersartig sein, weil es unser Leben verändert. Auffällig, andersartig. So wird auch das Gewand Jesu Christi, das er am Kreuz getragen hat oder vor der Kreuzigung getragen hat, beschrieben. Ich lese aus Johannes 19 die Verse 23 und 24. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch noch den Rock, der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So soll die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Warum? Weil der Wertverlust zu groß gewesen wäre. Es gibt Dinge, die haben einen größeren Wert, wenn man sie in Einzelteile zerlegt. Sehr häufig Schrottautos. Wenn man sie einzeln, die einzelnen gebrauchten Teile hat, da kann man oftmals mehr erwirtschaften, wie wenn man ein Auto ganz verkauft. Meistens sind es Gebrauchtgegenstände oder Altwaren. Andere wiederum würden ihren Wert verlieren, wenn man sie zerlegt. Ich denke da sehr gerne immer wieder an die britische Königskrone. Die ist bestückt mit Diamanten, mit Edelsteinen, die ist eingefasst in Gold. Sie hat einen Nerzeinlage oder einen Pelzeinlage. Und sicherlich könnte man den Wert, wenn wir es jetzt zerteilen könnten, genau definieren. Jeder Materialwert ist ziemlich genau festgelegt. Aber sie ist unbezahlbar. Man kann sie nicht zahlen, weil der symbolische Wert nochmals so viel höher ist als der Materialwert. Die britische Königskrone, sie ist unerschwinglich, weil es das Zusammenspiel ist von einzelnen Komponenten, das ist ein Kunstwerk, und dazu noch die Symbolik dazu hat. Was meine ich damit? Das Kleid des Heils, das uns durch Gott geschenkt wurde, es steht für Jesus Christus. Viele zu wertvoll, um es zu zerreißen oder es zu zerstückeln. Denn dann verliert es jeglichen Wert. Jesus als Heiland, Jesus, das Heil kann man nur als Ganzes haben. Leider zeigt uns die Geschichte im Christentum oftmals etwas anderes. Da wurden und werden immer wieder einzelne Stücke herausgeschnitten. Man nahm und nimmt sich den Teil von Jesus heraus, der einem passt, und dadurch verliert er den Wert des Heils. So wird versucht, Jesus seinem Leben anzupassen, anstelle, dass man sich Jesus anpasst und unterordnet. Da wird das versucht, das Kleid des Heil umzunähen nach den eigenen Wünschen, Sehnsüchten, Erwartungen. Doch aufgepasst, dadurch wird Jesus zu etwas Nichtsnutzigen in unserem Leben. Wenn wir beginnen, die Heilstat Jesus umzuformen und umzuschnitzen, verliert sie ihre Wirkung. Anders, wenn wir Jesus als Ganzes annehmen, denn dann wird sie zu einem unbezahlbaren Schatz. Am Kreuz hat uns Jesus das Gewand der Gerechtigkeit und des Heils geschenkt und uns damit in die Gemeinschaft mit Gott geführt. Und dabei hat er noch etwas anderes bewirkt. Er hat alle, die seine Heiltat angenommen haben, zu Geschwistern geformt. Er hat sie zur Gemeinschaft mit Gott geführt, mit der Auswirkung, dass wir Kinder Gottes und Geschwister sind. Durch Jesu Blut sind wir Brüder und Schwestern, die den engsten Familienverbund beinhalten. Unsere Bestimmung ist Gemeinschaft und nicht zerrissene Beziehungen. Jesus hat diese zerrissenen Beziehungen durch seinen Tod wieder zusammengefügt. Jesus hat Himmel und Erde, Gott und uns Menschen versöhnt und auch uns Menschen untereinander zusammengebracht. Und es liegt an uns, diese Gefahren der Rissbildung und des Zerreißen in der Beziehung Gott-Mensch, aber auch Mensch zu Mensch zu entgegnen. Wie das passieren kann, wie wir das machen können, wie wir das tun sollen, dazu hat Paulus seine Vorstellungen. Diese lesen wir im Epheser 4, die Verse 25 bis 32. Da heißt es: Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, damit mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Paulus beschreibt uns in diesem Vers vier Anwendungsbeispiele, die wir umsetzen sollen, um Risse in unserem geschenkten Kleid des Heils zu verhindern. Damit wir diesen vollen Wert erhalten. Erhalten und erhalten. Kommen wir zum ersten Punkt. Da wird uns beschrieben, Wahrheit statt Lüge. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Jesus ist die Wahrheit. Sein Leben ist wahrheitsgetreu und offen in der Bibel beschrieben. Wahrheit und Offenheit. Wahrheit bedeutet nicht nur, dass alles echt ist, sondern auch, dass alles offen ist. Nichts wird verheimlicht oder hinter dem Berg gehalten. Nur so ist Wahrheit echt. Man kann durchaus beobachten, dass viele Risse in Beziehungen entstehen, weil versucht wird, Dinge zu verbergen, wenn etwas verheimlicht oder vertuscht wird. Als Elternteil weiß ich, dass Vergebung wesentlich leichter fällt, wenn ein Kind auf einem zukommt und gesteht, du Mami, du Papi, tut mir leid, ich habe die Vase kaputt gemacht beim Spielen. Es ist leichter zu vergeben, wenn das Kind die Beschädigung zugibt, anstatt es zu verheimlichen oder zu leugnen. Und das ist nicht nur bei den eigenen Kindern so, sondern das geht uns auch mit unseren Mitmenschen so. Lügen basieren nicht nur darauf, die Unwahrheit zu sagen, sondern auch, wenn wir versuchen, etwas zu verheimlichen. Oft besteht die Lüge darin, dass wir unsere eigenen Schwachheiten voneinander verbergen. Ich denke, als Geschwister ist es eine Aufgabe, mit der Schwachheit des anderen umgehen zu können, in Bezug darauf, ihn oder sie zu unterstützen und zu helfen, anstatt auf den Schwachheiten rumzureiten und Salz in die Wunden zu streuen. Nicht selten geschieht es, Ganze um von den eigenen Schwächen und Angriffspunkten abzulenken. Und einer der größten Lügen über die Lüge ist für mich die, dass Lügen das Leben einfacher machen. Das stimmt nicht. Denn nur Wahrheit schafft Freiheit. Bei dem Gebot, du sollst nicht lügen, geht es nicht hauptsächlich darum, eine bestimmte Moral von Wahrheiten einzuhalten. Es geht darum, ob Jesus in allem darin stehen darf, was du sagst, was du tust, was deine Gedanken sind. Wahrheit bedeutet, wir lassen es zu, dass Jesus in jedem unserer Gespräche dabei ist und erkennen, die Wahrheit in Jesus ist dazu da, aufzubauen und nicht zu verletzen. Wenn wir von Wahrheit sprechen, geht es darum, nicht jemand fertig zu machen, sondern aufzubauen und zu helfen. Zweiter Punkt. Ehrliche Arbeit statt Diebstahl. Hier heißt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Oh, was waren da für Gestalten in Ephesus? Wenn man sowas schreiben muss von Diebstählen, von faulen Leuten, die nichts tun, die lieber auf Kosten anderer leben. Und das waren wahrscheinlich nicht nur Gottesdienstbesucher, sondern vielleicht sogar Gemeindemitglieder in Ephesus. Eine Gruppe von Dieben und arbeitsscheuen Gesindel scheinbar, die sich offensichtlich lieber auf den leichteren Weg als durch Arbeit ihren Lebensunterhalt sichern. Ich weiß nicht, kann man diese Anordnung oder braucht man diese Anordnung überhaupt auf unsere Ortsgemeinde übertragen? Ist das passend? Gibt es unter uns Menschen, die nichts tun wollen oder denen der Begriff von mein und dein fremd ist? Ich hoffe und ich gehe schwer davon aus, dass sich keine Taschendiebe oder sonstigen Diebe hier aufhalten. Oder Leute, die der Auffassung sein, mein ist mein und dein ist auch mein. Aber eher stoßen wir auf die Herausforderung zu erkennen, was unser ist und was Gott ist. Viele Christen versäumen es, 10% ihres Einkommens Gott für den Bau seines Reiches, für die Gemeinde, für die Mission, für Notleidende zur Verfügung zu stellen. Hierbei müssen wir uns im Klaren sein. Wenn wir Gottes Anordnung entgegenhandeln, dem ihm zustehenden Teil unseres Verdienstes verweigern, bestehlen wir ihn. Viel Zerrissenheit gibt es gerade bei diesem Thema Geld, Eigentum und Werte, weil wir meinen, es steht uns und nicht Gott zu. Dumm daran ist, darum verpassen wir so viel Gutes, so viel Dank, wenn wir nicht bereit sind, großzügig und mit einem fröhlichen Herzen zu geben. Jesus sagt uns ja, glücklich sind die Geber, selig sind die, die ausgeben, die schenken und nicht die Nehmer oder Empfänger. Und Arbeit bedeutet nicht nur Schweiß. Für Paulus hat die Arbeit nicht nur den Sinn, seinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, sich seine Wohnung, sein Haus, sein Auto, sein Urlaub, sein Essen oder sonst irgendwas leisten zu können. In der Arbeit sieht er die Möglichkeit, viel Gutes zu tun, Notleidende zu helfen, andere zu beschenken und beistehen zu können. Arbeit ermöglicht mir und dir, andere finanziell zu unterstützen. Menschen oder Gemeinden, die es brauchen. Das meint Paulus mit der Aufforderung, arbeitet, damit ihr den Bedürftigen abgeben könnt. Ein weiterer Punkt. Aufbauendes Reden statt Verleumdungen. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was ihr baut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Was für uns, für dich und mich ist ein gutes und aufbauendes Wort? In der Regel Lob, Anerkennung, zu sagen, was man gut gemacht hat. Erstaunlich ist festzustellen, dass in etwa 98-99% man gut findet, egal ob eine Person, eine Predigt, ein Outfit, ein Essen oder ein Gespräch, trotzdem beschäftigt man sich hauptsächlich mit den maximal 2%, die man nicht als perfekt achtet. Ich denke immer an den kleinen Fleck, den ich da vielleicht mal habe oder da mal habe. Das lenkt ab. Oder ein falsches Wort, ein falsches Wort von 100 richtigen. Diese, sagen wir mal, 2% sind oftmals der Ursprung, was Paulus unter faulem Geschwätz versteht. Gewissermaßen liegt uns das Lästern so sehr und das hat seine Gründe. Es fällt uns einfach leicht. Ich habe mal 4 so aufgefasst, warum Lästern so leicht von den Lippen geht. Als erstes, es lenkt von den eigenen Schwächen ab. Und solange man über andere schlecht redet, spricht man nicht über einen selbst schlecht. Scheinbar ist es leichter und interessanter, über andere negativ als positiv zu sprechen. Und das, der vierte Punkt ist, es wird uns ja auch vorgemacht in den Pressen, in der Boulevardpresse, aber auch normalerweise mit richtigen Nachrichten auch schon, dass mehr oder weniger nur diese 2%, die eine Person schlecht gemacht hat, hingewiesen wird auf das, was er alles Gutes gemacht hat. Sowas bleibt nicht folgenlos, liebe Geschwister. Ich sehe im Lästern, in dem schlecht über andere reden, eine gefährliche Unart. Außerhalb wie auch innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Denn die daraus resultierten Schäden sind sehr häufig sehr groß. Dadurch entstehen tiefe und schwere Verletzungen. Und ich denke, selten ist die Hemmschwelle niedriger als bei den Lästerungen. Und keiner der heute betrachteten Untugenden wird häufiger angewandt, auch in unseren Gemeinden. In diesem Bereich leistet der Teufel damals wie heute ganze Arbeit. Und er wird dieses auch weiter vorantreiben, wenn wir uns nicht dagegen stimmen. Paulus' Geschwätz nennt Paulus das, was Gemeinschaft zerreißt. Was können wir dagegen tun? Wie können wir es unterlassen? Beginnen wir zu hinterfragen, was wir damit eigentlich erreichen wollen. Wollen wir mit unseren Worten den anderen aufbauen oder schwächen und anklagen? Ich denke, wenn wir uns bereit sind, andere mit unserem Geschwätz aufzubauen, wird es nicht faul sein. Frei von faulem Geschwätz werden wir dann, wenn wir über andere aufbauen, statt anklagend reden. Wir kommen zum vierten und letzten Punkt. Vergebung statt Zorn. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, Vers 26, weiter im Vers 32, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Es ist so natürlich, dass einem mal der Zorn überkommt. Auch mir passiert das ab und zu und da sehe ich auch noch nicht die Gefahr. Es kann ein Zeichen sein, dass einem der Nächsten liegt oder über den man sich ärgert, den hat man meistens eine Beziehung und sagt, okay, das kann auch ein Zeichen sein, ja, der ist mir nicht egal. Der ist mir nicht gleichgültig. Aufpassen sollten wir aber dann, wenn aus Zorn, und das passiert mit Fortlauf, Zeit, wenn aus Zorn Verbitterung wird. Das geschieht, wenn wir im Zorn länger ausharren. Dazu der Tipp Paulus. Nichts über Nacht mitnehmen. Und ich denke, dazu kann auch unser Abendgebet behilflich sein, wenn wir um Vergebung für uns wie auch für unseren Nächsten bitten. Für die, die an uns schuldig geworden sind. Wir werden aufgefordert, unseren Zorn bewusst in die Hände Jesu zu legen, verbunden mit der Aufforderung, denjenigen, über den man verärgert ist, zu segnen. Es könnte sein, dass die Person sogar gerade neben dir liegt. Die Praxis zeigt, je mehr du segnest, desto schneller wird dein Zorn verfliegen. Natürlich ist dort, wo man am engsten aufeinander lebt, kommt es zu den meisten Berührungspunkten und damit auch zu den meisten Verletzungen. Jeder Mensch scheint doch ganz okay zu sein, solange man ihn nicht kennt oder mit ihm nichts zu tun hat. Ich sehe den Hauptgrund, warum es in unseren Kirchen und Gemeinden zu so manchen Verletzungen kommt, darin, weil wir darin enger verbunden sind als vielleicht in unserem Berufs- oder Vereinsleben. Und das ist nicht nur gut so, dass wir so eng miteinander sind, sondern es ist auch Jesus gewollt. Diese Gemeinschaft unter Christen, unter uns, sie soll enger sein als alles andere. Und damit unsere Gemeinschaft funktioniert, sind wir alle von der Vergebung abhängig. Aber wir sind auch abhängig, dass wir uns untereinander vergeben. Ich komme zum Schluss. Eine Jesus-bezogene Gemeinde ist aufbauend und vergebend. Leben in der Gemeinschaft nach Gottes Willen existiert dort, wo wir dem neuen Kleid, die uns durch Jesus geschaffene neue Identität, dementsprechend miteinander umgehen. Der Schlüssel für diese Gemeinschaft, das Leben in dieser Gemeinschaft, hat uns Paulus aufgezeigt. Wahrheit statt Lüge, ehrliche Arbeit statt Diebstahl, aufbauendes Reden statt Verleumdung, Vergebung statt Zorn. Das galt damals in Ephesus und ich denke, es gilt auch heute in Rief. Amen. Wir wollen noch aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dein Geschenk für uns alle bereithältst. Ich danke dir, dass du dein Geschenk uns zur Verfügung gestellt hast durch deinen Tod am Kreuz, dass du uns versöhnt hast mit Gott und wir es dir annehmen dürfen, Herr. Und das ist so ein kostbares, unbezahlbares Geschenk, weil es uns dir näher bringt und wir gewiss sein dürfen, die Herrlichkeit mit dir, dem Vater und dem Heiligen Geist verbringen zu dürfen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns auch zeigst, wie wir dieses Heil erhalten können, wie wir diese Kostbarkeit schützen können, Herr, indem wir uns deinem Heil unterordnen. Und hilf uns, dass wir wirklich einander auch als Geschwister annehmen, in Wahrheit begegnen, ehrlich sind zueinander und auch füreinander arbeiten, um die anderen zu unterstützen. Dass wir uns einander aufbauen in unserem Reden, in der Wertschätzung und dass wir uns auch einander vergeben. Amen.